Hallo und herzlich willkommen bei Themen der vierten Dimension, dem Podcast über Fantasien, Dystopien und was die Zukunft sonst noch so bringt. Ja, schön, dass ihr da seid und ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gerutscht. Wir sind es auf jeden Fall und sitzen hier zu dritt zusammen und freuen uns, dass ihr auch wieder dabei seid. Heute geht's um ein Thema, was vielleicht passend ist zu eurer Situation gerade. Es waren ja jetzt auch die Feiertage und viele nutzen ja die Chance und fahren nach Hause. Und deshalb wollen wir heute darüber sprechen, was ist denn Heimat für uns und wie sieht Heimat eigentlich in der Zukunft aus? Heute sind mit mir dabei Svenja.
Hallo.
Philipp.
Hallöchen.
Und ich bin Laura. Und wir trinken heute was für einen Tee?
Gute Laune Tee. Ich kann sie mir auch gar nicht verkneifen.
Also ihr merkt schon, die Stimmung ist gut. Und weil es so schön war, ich habe das vorhin, habe ich so gefeiert. Und deshalb bekommt ihr jetzt die komplette Zutatenliste des Gute Laune Tees vorgetragen von Svenja.
Für zu Hause zum Selbstmachen.
Im Gute Laune Tee ist drin Apfelminze, Himbeerblätter, Ringelblumen, Brombeerblätter, Erdbeerblätter, Kornblumen und Sonnenblumen, Blütenblätter.
Das war wundervoll. Ein schöner Start jetzt für unsere Musik. Ja, das war unsere Musik und jetzt geht's aber mal richtig ans Eingemachte. Und zwar würde ich gerne starten mit der Frage, was verbindet ihr denn mit Heimat?
Also für mich hat sich das sehr stark geändert. Ich habe ja die ersten 18 Jahre meines Lebens in der gleichen Stadt gewohnt. Vielleicht ja auch wie ganz viele Menschen da draußen. Und habe danach angefangen, sehr viel umzuziehen. Und hatte, ich glaube, meine einzige Zweitheimat zu dem Zeitpunkt, und ja, ich spreche von mehreren Heimaten, war zu dem Zeitpunkt Osttirol, weil wir da jedes Jahr immer wieder zu dem gleichen Bauernhof gefahren sind und ich da die ganzen Leute kannte. Und es hat sich einfach so wie Heimat angefühlt, auch wenn man einen Großteil des Jahres gar nicht da war, aber man war einfach dort sehr vertraut und kannte alles und alle und das war sehr angenehm. Und danach hat mein Umzugsmarathon angefangen und dadurch kamen da noch einige andere Orte dazu. Und die Orte sind aber wiederum eigentlich ja deshalb zur Heimat geworden, weil da die entsprechenden Menschen sind, die das Ganze ausmachen. Und ich glaube, wenn ich jetzt heute nach Osttirol zurückgehen würde und sehr viele Menschen von damals leben heute nicht mehr, dann wird sich das auch anders anfühlen. Also ich habe da immer noch ein paar Kontakte, aber das verändert sich ja alles, genauso wie eben mittlerweile in Dresden nicht mehr meine ganzen Leute von damals wohnen, sondern viele mittlerweile auch einfach woanders hingezogen sind. Und so ändert sich das halt bei anderen Orten auch, genauso bei Jerusalem sind einfach ganz viele Leute nicht mehr da. Und das macht was mit dem Ort auch.
Du warst im Studium dort, ne?
Genau, ich hatte, ja gut, das hätte ich noch sagen können. Ich war 2014 bis 15 zum Studium dort und bin dann danach immer wieder in den Semesterferien hin. Und da sind auch noch einige Leute, aber es hat einfach abgenommen, weil ja alle Menschen auch ihr eigenes Leben haben und nicht die ganze Zeit dort bleiben wollen. Und so zerstreut sich das dann ein bisschen. Dafür ist es andererseits auch so, wenn ich an einen mir unbekannten Ort komme, und da ist eine Person, mit der ich Heimat verbinde, dann ist es gleich ein ganz anderes Wahrnehmen vom Ort. Ich hatte das mal in Madrid, da hatte ich eine meiner besten Freundinnen besucht und sie hatte da zu dem Zeitpunkt ein freiwilliges soziales Jahr im Ausland gemacht. Und das war für mich dann, also Madrid war dadurch, obwohl ich die Stadt ja überhaupt nicht kannte, es war das erste Mal dort, war das für mich gleich so ein ganz anderes Empfinden. Es hat sich gleich viel vertrauter angefühlt, viel familiärer. Und obwohl Madrid eine riesige Stadt ist, war das irgendwie alles doch sehr, sehr nah direkt. Das war ganz schön. Also ich glaube, das wird einfach sehr stark über Menschen definiert.
Also um mich da kurz mal so zwischenzuschalten, das ist tatsächlich auch also sehr ähnlich dazu, wie ich das auch erlebt habe bis jetzt, dass, also ich sage immer, es gibt so eine Heimat für eine bestimmte Zeit und also die Heimat, die für mich am konstantesten sozusagen ist, ist eigentlich nur mit Menschen verbunden, also vor allem auch mit meiner Familie, aber auch also die Leute, die mir eben nahestehen oder die mir wichtig sind, egal wo die jetzt hinziehen sozusagen, das ist dann auch so, wenn ich dann dort bin zu Besuch, dann weiß ich immer, da kann ich immer hingehen oder die Leute sind immer für mich da. Da kann ich im Notfall, egal was passiert, auch mein Lager aufschlagen und da ja mich vor der Welt verstecken oder was auch immer. Aber also das ist auch eng für mich damit verbunden. Und gleichzeitig, also wie du auch sagst, mit Jerusalem und gerade wenn man nur eine gewisse Zeit oder auch mit dem Tirol, ne, eine gewisse Zeit an dem Ort verbringt. Und der Ort verändert sich ja auch, wenn man, also das, dazu hat man nicht so den Bezug, wenn man nicht konstant dort ist. Und das geht mir auch so. Also ich war, also so als Background, mein Großvater ist gebürtiger Mailänder und hat dann in Deutschland gearbeitet und ist dann mit meiner Oma im Rentenalter wieder zurück nach Italien gegangen. Das war die Zeit, in der ich dann in der Grundschule war und dann auch Schulferien hatte, ganz praktisch. Und dann hat mich meine Mama jedes Jahr im Sommer für 6 Wochen nach Italien geschickt zu meinen Großeltern. Die haben da in einem kleinen Dorf, weniger als 500 Leute wohnen da, gewohnt. Und da habe ich dann immer meine Sommer verbracht und ich hatte irgendwie, gerade weil das auch so ein, ja von der Architektur so ein sehr altes Dorf ist, hatte ich immer das Gefühl, die Zeit steht still. Aber natürlich, wenn ich jetzt heutzutage mittlerweile daran zurückgehe und ich war auch schon ganz lange nicht mehr da, die Leute erinnern sich nicht mehr so an mich wie früher, also vor einigen Jahren war das noch so, dass sie dann immer gesagt haben, ah ja, du bist ja die Kleine von dem und dem und schön, dass du wieder da bist und du bist so groß geworden. Und ich könnte mir vorstellen, dass jetzt mittlerweile, weil meine Familie, also meine Großeltern leben leider nicht mehr, weil meine Familie sozusagen dort nicht mehr so präsent ist, dass sich die Leute auch langsam nicht mehr so erinnern. Und die Leute, also werden ja dort auch älter und die Zeit geht irgendwie voran. Und ja, deshalb sehe ich das mittlerweile so für mich, das war eine Zeit lang auf jeden Fall Heimat für mich. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, ob das, also ich bezweifle mal, dass das jetzt immer noch so ist, wenn ich da zurück bin, dass es sich so anfühlt, weil meine Großeltern sind nicht mehr da. Die Leute, mit denen ich zu tun hatte, sind vielleicht nicht mehr da oder erinnern sich nicht mehr.
Ja, ich glaube, das könnte mir auch mit meiner Erstheimat passieren. Das ist ja im Vogtland und eine sehr kleine Stadt. Und gerade mit Freunden, die jetzt mittlerweile viele ja auch nicht, also viele von ihnen wohnen nicht mehr dort, hatten wir uns schon häufiger gefragt, was ist denn eines Tages, wenn unsere Elterngeneration nicht mehr lebt? Was macht es mit diesem Ort, wenn plötzlich gar kein familiärer Bezug mehr da ist und wir auch selbst nicht mehr dort wohnen? Würden wir überhaupt noch dahin zurückkommen oder würden wir dann einfach auch alle Seile kappen? Weil an sich gibt es abseits von den Menschen dort keinen Grund für uns jetzt dahin zu fahren. Aber wie nimmst du das denn wahr, Svenja?
Ich finde ganz spannend, das habe ich jetzt bei euch gerade so rausgehört, dass ihr Heimat gar nicht so sehr mit einem räumlichen Ort verbindet, sondern halt eher mit dem Menschen und mit diesem Gefühl von Zugehörigkeit und so Gemeinschaft, was ja dann auch mit Familie zu tun hat. Das finde ich super spannend und frag mich, ob das vielleicht schon so ein bisschen Ausdruck von, nennen wir es mal, einer globalisierten Welt ist. Also ob vielleicht unser Verständnis von Heimat jetzt aufgrund dem, wie wir leben und in was für einer Zeit wir leben, schon ganz anders ist, als vielleicht das Verständnis von Heimat von unseren Großeltern noch gewesen ist.
Das kann ich mir echt gut vorstellen. Also meine Großeltern sind vielleicht eine Ausnahme, weil die ja sich ja auch irgendwie im Ausland kennengelernt haben und dann sind sie auch von Belgien, Frankreich über Deutschland wieder zurück nach Italien gegangen. Aber ganz oft ist es ja in der Generation so, man wird irgendwo geboren und vielleicht ja sogar auch in ja einen Beruf hinein, der sich über Generationen schon hinwegzieht, weil man eben einen Bauernhof hat oder ein Geschäft, einen Betrieb und dann tut man das und dann bleibt man da und gründet vielleicht da dann selbst die Familie und also ich kann mir vorstellen, dass in solchen Familien, in denen das so ist oder auch in der Generation, das noch viel stärker mit dem Ort zusammen verwurzelt ist, als es jetzt zum Beispiel bei mir persönlich ist.
Da finde ich es total spannend, da können deine Großeltern jetzt leider nicht fragen, aber da finde ich super spannend zu hören, wie die eigentlich zu Heimat als Begriff stehen und was das für sie bedeutet, gerade wenn sie eine Migrationsgeschichte in ihrem Leben gehabt haben.
Ja, fände ich auch interessant. aber ich sehe gerade, Philipp, du hast, glaube ich, noch einen Punkt.
Ja, weil ich gerade mal bei mir in der Familie nachgeschaut habe und ich habe das auf den unterschiedlichen Familienseiten auch eine unterschiedliche Geschichte sozusagen. Und bei meiner väterlichen Seite ist mein Großvater aus Niederschlesien vertrieben worden nach dem Zweiten Weltkrieg. Und wir sind aber vor ein paar Jahren noch einmal dahin gefahren, wo wir, also weil wir alle noch nie dort waren, in Niederschwedelsdorf. Niederschwedelsdorf. Sind da alle zusammen als Familie nochmal hingefahren, weil wir gesagt hatten, okay, jetzt ist noch der Punkt, wo es gesundheitlich gerade noch gehen würde, es wird nicht besser werden. Er wollte da am Anfang auch gar nicht hin, aber hatte dann später nochmal so diesen Wunsch auch geäußert, das dann nochmal zu sehen, obwohl er eigentlich schon wusste, dass das Haus, in dem sie damals gewohnt hatten, nicht mehr steht. Und ich finde das faszinierend, weil als er von dort vertrieben wurde, war er 15 Jahre alt und danach hat er 62 Jahre oder sogar länger, also er über 60 Jahre war er nicht mehr dort und hat aber trotzdem noch dieses Heimatgefühl mit diesem Ort verbunden, obwohl ja auch niemand von der Familie mehr dort war und eigentlich auch er gar keine Personen dort mehr kannte, mittlerweile dort Polnisch gesprochen wurde und die Übersetzung auch irgendwie sich sehr schwierig gestaltet hat und trotzdem hat er noch diese Verbundenheit gehabt und es kam natürlich trotzdem sehr viele Erinnerungen und ich glaube, das ist auch was so ein Heimatgefühl noch mit ausmachen kann, gemeinsame Erinnerungen. Und das andere ist wegen des Personenbezugs, dass ja, und das merke ich jetzt gerade, weil meine Familie früher, also war es halt eher so, meine Familie war halt in besagtem Vogtland immer an dem einen Ort und meine Eltern zum Beispiel sind ja auch nie wirklich umgezogen. Die leben halt schon ihr ganzes Leben lang in der Ecke. Und das hat sich jetzt aber auch geändert in unserer, oder auch bei ihren Geschwistern teilweise, dass die halt alle irgendwo in Deutschland verteilt wohnen, was ja bei uns heutzutage auch fast gang und gäbe ist. Außer dann halt zu den Feiertagen Ende des Jahres, wo dann alle wieder zu, wo auch immer die Familie wohnt, pilgern. Aber wir merken das jetzt eben bei Familienfesten, dass es einfach auch ein ganz anderes Wahrnehmen ist, weil dieses Zusammengehörigkeitsgefühl dann natürlich dort trotzdem entsteht, auch wenn man dort nicht wohnt.
Das ist total spannend, diesen Punkt mit Erinnerungen, den du aufmachst, weil ich habe in der Vorbereitung zur Folge heute ein Buch aus meinem Bücherregal rausgezogen, was ich noch gar nicht gelesen habe. Und das heißt, eure Heimat ist unser Albtraum und gleich im Vorwort geht es genau um diese Erinnerungen und was überhaupt Heimat ist. Und die sprechen davon, dass Heimat ein Sehnsuchtsort ist und vielleicht gar kein so richtiger räumlicher Ort, sondern ganz stark mit Sehnsüchten aufgeladen ist. Und das geht ja so ein bisschen auch in die Richtung dann von dem, was du gerade erzählt hast, wie dein Opa für ihn Heimat ist irgendwie.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Also das trifft es ziemlich genau auf den Kopf. Das ist, wie es für ihn war, aber für mich wiederum gar nicht. Also ich habe jetzt nicht diese Sehnsucht. Mhm. Ich bin eher so ein Fernwehmensch. Und habe das gar nicht, aber trotzdem habe ich natürlich das Bedürfnis irgendwie, aber halt eher der Menschen wegen, immer wieder an diese Orte zurückzukehren. Und trotzdem üben aber auch diese Orte ein gewisses Bedürfnis in mir aus. Also lösen da was in mir aus. Also ich habe auch Lust auf die Orte teilweise. Also zum Beispiel in Osttirol habe ich momentan ein sehr starkes Bedürfnis, dort mal wieder hinzufahren, weil ich dort jetzt seit 4 Jahren nicht mehr war und einfach wissen möchte, was ist mit dem Ort passiert, welche Menschen von damals gibt es noch, Wie leben sie ihr Leben heute? Da sind ja auch viele ältere Menschen dabei. Wie geht es ihnen gesundheitlich? Und weil das für mich einfach, es hat mich über Jahre geprägt. Und es lässt mich aber trotzdem nicht los. Und ich interessiere mich auch für den Ort, also auch was Veränderungen in der Region anbelangen, was mehr Tourismus anbelangt, was Umweltzerstörung dort anbelangt, was natürlich mehr Menschen dazu holt und der Region wirtschaftlich vielleicht helfen mag, aber von dem, wie ich diesen Ort kennengelernt und wahrgenommen und schätzen gelernt habe, gar nicht unbedingt zuträglich ist. Und da sind wir dann, das ist jetzt ein, muss man vorsichtig sein, wenn es dann so Richtung Heimatschutz geht, das ist halt, also glaube ich, einfach aus unterschiedlichen Aspekten. Prinzipiell geht es halt davon aus, okay, wir wollen keine Veränderung. Und obwohl ich ein Mensch bin, der Veränderung sehr wertschätzt, setze ich tendenziell, wenn es darum geht, etwas zu zerstören, also natürliche Landschaften zu zerstören zum Beispiel, sehe ich das immer eher schwieriger und frage mich dann auch immer, warum muss das denn sein und wahrt man nicht eher den Charakter eines Ortes, in dem man das so erhält und vielleicht gar nicht unbedingt diesen wirtschaftlichen Bonus reinbringt, aber ich fühle mich gleichzeitig nicht in der Lage, das zu entscheiden, weil ich wohne da ja nicht. Und wenn ich glaube, wenn ich da wohnen würde, dann würde ich natürlich genauso, dass es der Region wirtschaftlich gut geht. Und ich glaube, da kommt man sehr schnell in Diskussionen, wer kann wie entscheiden, was mit dem Ort gemacht werden soll. Und ich glaube, da sind wir in Deutschland auch sehr gut drin, für andere Länder zu sprechen, für andere Menschen zu sprechen, die denen es vielleicht auch gar nicht, die nicht so wohlhabend sind oder nicht so einen hohen Lebensstandard genießen wie wir, für sie zu entscheiden, was richtig für sie ist. Was ja auch immer wieder für Diskussionen sorgt.
Und dann ist natürlich, wenn man so Heimat und Tradition zusammendenkt und das jetzt so ein bisschen, also wenn ich jetzt hingehen würde und dir die Wörter im Mund umdrehen würde, was ich natürlich nicht möchte, aber begibt man sich natürlich ganz schnell in ein Feld, was auch super offen ist für rechte und rechtsextreme Debatten. Debatten ist vielleicht gar nicht Gedanken, für rechtes und rechtsextremes Gedankengut, formulieren wir es mal so, wo sich natürlich keiner von uns irgendwie mit verbunden fühlt, also auf gar keinen Fall. Aber das sind natürlich Themen, die, sobald man über Heimat spricht, immer mitschwingen. Und wo ich finde, also wo ich selber auch total schwierig finde, mich da in diesem Feld irgendwie zu bewegen.
Ja. Du hast mir vorhin auch erzählt, dass es auch einige Organisationen gibt, die den Heimatbegriff sich ja auch ganz auf die Fahne schreiben, ne?
Ja, genau. Ich habe einfach mal Heimat und Zukunft bei Google eingegeben und dachte, gucken wir doch mal, was Google so ausspuckt. Und habe dann auch festgestellt, dass das halt eine Kombination ist, die gerade von rechten Gruppierungen und Vereinen besetzt wird, ganz massiv, und dann vielleicht noch so von einzelnen Ministerien am Rande, aber schon sehr maßgeblich halt von rechts.
Okay, also auf jeden Fall auch ein spannender... Ja, ich sag mal, ein spannender Kontrast. Also einmal diese persönliche Sehnsucht zu haben, auch zu Orte aus der eigenen Geschichte oder der Familiengeschichte zurückzukehren und zu gucken, also was bedeutet das für mich? Hat sich das verändert? Wie hat mich das geprägt? Und auf der anderen Seite, naja, ich sag mal, eine sehr extreme Bedeutung, die die Heimat da zugewiesen wird. Ne? Also das sind ja, es kann, ich glaube, ein sehr schönes Gefühl sein, aber an den Gruppierungen zum Beispiel und auch an ihren Taten merken wir ja, dass Heimat nicht unbedingt immer gute Resultate haben muss, sage ich mal so.
Ja, ich habe in dem Zusammenhang noch ein Problem mit dem Begriff Grenzen, weil unsere Welt ja durch ziemlich viele Grenzen oder von ziemlich vielen Grenzen durchzogen ist. Und das ja auch irgendwie so diese Identität, die man mit Heimat oder mit einem Ort verbindet, zusammenhängt. Also man, selbst wenn man sagt, okay, es gibt keine Staaten mehr und es gibt keine Grenzen, keine Landesgrenzen mehr zum Beispiel, würde man ja im Kopf, um einen Ort zu definieren, irgendwo sagen, okay, das sagen wir zum Beispiel mal das Vogtland. Wo weit ist das Vogtland? Oder wie weit reicht das? Da habe ich ja oft Diskussionen mit meinem Cousin darüber, zählt eine bestimmte Stadt noch zum Vogtland oder nicht? Und wir sind da manchmal unterschiedlicher Meinung. Aber da findet ja auch eine gewisse Art von Abgrenzung statt. Und wenn es auch nur im Kopf ist, und da frage ich mich, geht das überhaupt ohne? Denn wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, okay, Grenzen sind uns total egal und wir sitzen alle eigentlich im selben Boot und wir sind ja alle Erdenbürger, dann ist das natürlich auch eine gewisse Art von Abgrenzung, weil wir es auf den Planet begrenzen, aber weiter können wir es ja auch noch gar nicht. Und dann frage ich mich aber, warum machen wir das denn eigentlich nicht? Also natürlich sagen wir gelegentlich mal beiläufig, okay, wir sind alle Erdenbürger, aber tendenziell identifiziert man sich ja eher mit einer Stadt und sagt zum Beispiel, ich wohne in Berlin. Oder man sagt, okay, ich sehe mich als Europäer. Aber ich würde jetzt nicht auf die Idee kommen, mich als Deutschen zu bezeichnen, auch wenn ich eine deutsche Staatsbürgerschaft habe und ja auch in Deutschland aufgewachsen bin und hier sehr viel Zeit zugebracht habe. Aber das ist jetzt nichts, womit ich mich maßgeblich identifiziere. Und woher kommt das? Also woher kommt diese Unterscheidung zwischen, damit identifiziere ich mich und damit überhaupt nicht?
Ich finde, das ist ein ganz guter Punkt, gerade dieses, wir sind alle Erdenbürger. Ich finde, das ist ein guter Moment, um in unsere Pause zu starten. Das ist immer unsere kleine Denkpause, die wir jetzt mit euch machen wollen. Vielleicht könnt ihr kurz in euch gehen, der Musik lauschen und überlegen, wie steht ihr denn so dazu? Wir sind ja jetzt noch in der Gegenwart und nach der Pause bewegen wir uns dann in Richtung Zukunft. Thank you. Ja, willkommen zurück nach der Pause. Ich hoffe, ihr konntet die gut für euch nutzen. Schön, dass ihr wieder da seid. Und jetzt geht's auch weiter. Nochmal eine kurze Zusammenfassung. Bevor wir in unsere Pause gegangen sind, ging es viel darum, was ist Heimat denn für uns vielleicht auch persönlich und auch jetzt in unserer Gegenwartssituation. Und da hat Philipp auch viel erzählt, dass das für ihn sehr stark mit Menschen zu tun hat und auch ein bisschen mit seiner persönlichen Biografie, also Orte, die da wichtig waren. Und Svenja hat ganz spannend angemerkt, dass es ja auch gerade mit dem Heimatsbegriff auch sehr problematisch sein kann und dass da andere Leute noch einen ganz anderen, extremeren und vielleicht auch traditionsbehafteteren Zugang zu haben. Und jetzt wollen wir aber in die Zukunft schauen und abheben, vielleicht sogar im wahrsten Sinne des Wortes. Philipp hat ja auch geendet mit, dass wir ja alle Erdenbürger sind. Und ich habe mir gedacht, das kann sich ja auch tatsächlich bald ändern, wenn sich diese Grenzen vielleicht auflösen und wir uns in Richtung Kosmos und Mond und Mars bewegen. Wie seht ihr das denn? Sind wir in ein paar Jahren, Jahrzehnten auf dem Mars? Und was haltet ihr davon, wenn das so wäre?
Naja, prinzipiell gibt es da ja Bestrebungen. Und es könnte natürlich sein, dass wir in 30 Jahren, was ja so ein bisschen unser Spektrum ist, in dem wir uns bewegen wollen, in unserem Podcast, dass wir dann nicht mehr nur auf der Erde wohnen. Also es muss ja vielleicht auch gar nicht der Mars sein, vielleicht ist es auch einfach der Mond. Gibt ja in einigen Science-Fiction Filmen und Büchern gibt es ja diese Idee mit den Mondsteinen und was dafür Ressourcen, aber ich glaube, das ist eigentlich tatsächlich gar nicht so interessant, aber wäre natürlich eine Möglichkeit oder vielleicht sind wir auch einfach an einem Raumschiff, was da durch den Orbit, was durch den Kosmos wandert und wir wissen gar nicht, wohin die Reise geht und das ist so eine Kapsel, die autark funktioniert, das wäre ja auch eine Möglichkeit. Die Frage ist, wer wäre bereit oder welche Menschen wären bereit, diese Expedition zu unternehmen und warum wären sie es? Weil es ja sehr wahrscheinlich ist, dass man keine Möglichkeit hat, zurückzukommen. Und dann stellt sich für mich die Frage, machen wir das aus Forscherinnendrang heraus oder sagen wir, wir müssen jetzt los, weil es keine Ressourcen mehr gibt. Wir haben unseren Planeten so weit ausgebeutet und unseren Lebensraum so wenig lebenswert gemacht, dass wir jetzt gar nicht mehr hier bleiben können und wir sollten jetzt einfach aufbrechen.
Das finde ich auch eine spannende Frage. Also wenn wir sagen, okay, Klimakatastrophe und wir haben es geschafft, unseren Planeten so weit runter zu wirtschaften, dass ein Leben auf dem Standard, den wir kennen, auf keinen Fall oder nicht annähernd möglich ist. Ich würde mal annehmen, dass die ganze Menschheit nicht in die Kapsel passt, die auf interstellare Wanderschaft geht. Und
das wäre dann so ein bisschen das Arche-Noah-Prinzip.
Ja, und es ist halt auch die Frage, ne, wer kommt auf dieses Schiff? Also ist das ein Privileg? Ist das eine Strafe?
Da haben wir das Bild schon wieder.
Und also hat ja auch irgendwie ein bisschen was mit vielleicht verschiedenen Klassen oder einer Elite zu tun. Und das finde ich auch eine spannende Frage. Ne? Also wer verdient es, auf deiner Arche zu sein? Also muss ich denn Wissenschaftlerin sein? Oder also was ist, wenn ich nur Hausmeisterin bin? Und das ist mein Core-Skill, den ich jetzt mitbringe. Heißt es dann, hier Laura, du bleibst mal schön hier und wir heben jetzt ab, oder?
Naja, eine Hausmeisterin braucht es ja auf einem Raumschiff auch, oder? Also es gibt da ja auch Dinge in Stand zu setzen.
Okay.
Ich finde es total spannend, weil es ja schon diesen Raumfahrttourismus auch gibt und da das ja ganz maßgeblich über Geld einfach funktioniert. Wer hat das Geld, mitfliegen zu können und wer hat das Geld nicht? Und meine Befürchtung in so einem kapitalistischen System, wie wir es gerade haben, ist halt, die Erde ist kaputt. Ja, okay, wir haben die Möglichkeit aufzubrechen, irgendwo anders hin. Wer kommt rein, wer kommt nicht rein? Es wird danach entschieden, wer kann es sich leisten, wer kann es sich nicht leisten, mitzufliegen, mit aufzubrechen.
Oder vielleicht auch einfach Menschen, die diesen Wagemut haben. Also ich sehe da ja schon gewisse Parallelen zu Entdeckungsfahrten vor mehreren hundert Jahren, zu neuen Kontinenten, wo man gesagt hat, okay, man möchte neue Länder aufbrechen, möchte dort Land europäisch besiedeln.
Ja, ihr könnt das nicht sehen, aber stellt euch vor, wie ich meine Augen verdrehe.
Ich sehe da gewisse Parallelen. Und da wäre, also damals, das wird ja auch oft jetzt heute aus so einer romantisierenden Perspektive her mit Abenteuer und Wagemut gleichgesetzt. Wer wagt es sich, das zu tun? Also vielleicht ist es auch eher so eine Frage, weil man den Ausgang nicht kennt, dass es gar nicht nur über Tourismus funktioniert und welche Person hat wie viel Geld, sondern auch darüber, welche Person wäre bereit, sich in diese Unsicherheit zu begeben und das eigene Leben aufs Spiel zu setzen, wenn es denn aus freien Zügen heraus passiert. Also wenn es nicht passiert, weil es auf der Erde eh nicht mehr funktioniert.
Das hat jetzt ja, und ich traue mich es fast nicht zu sagen, aber schon trotzdem was mit Privilegien zu tun. Also wenn wir uns angucken, welche Menschen früher Seefahrer, ich glaube, das brauche ich nicht gendern, gewesen sind und aufgebrochen sind, um in Anführungszeichen neue Länder zu unterwerfen, dann sind das ja trotzdem privilegierte Menschen gewesen. Also das sind ja keine BäuerInnen gewesen, die auf einmal von irgendwo ein Schiff hergekriegt haben und losgezogen sind, sondern schon von bestimmten Herrschaftsstrukturen ausgewählte oder finanziell geförderte Menschen.
Genau, und die hatten ja auch Untergebene oder eine Mannschaft. Oder also da gab es ja ein Team. Die sind ja nicht allein los, sondern die hatten ja Menschen mitgenommen. Und ich glaube, diese Menschen, die auch mitgenommen werden und dann irgendeine Funktion erfüllen, zum Beispiel, ich kenne mich jetzt mit Schifffahrt nicht so aus.
Ich habe darauf gewartet, dass du Hausmeisterin sagst, aber...
Zum Beispiel Matrosinnen. Da könnte man ja auch ein Äquivalent auf einem Raumschiff finden.
Ja, ich entweder habe ich den Faden verloren oder ich weiß noch nicht genau, worauf du hinaus möchtest.
Also es muss ja eine Besatzung geben, die dann auf dem Raumschiff oder auf dem Kreise, der da durchs Weltall sich dreht, die dann eben auch alle Arbeiten dort erledigen. Es ist ja nicht so, dass es eine reine Erlebnisfahrt wird, sondern es gibt dann halt einfach, also es gibt dann dort einfach Tätigkeiten, die zu tun sind, um das Leben im All zu ermöglichen. Und diese Menschen müssen ja auch mitgenommen werden. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das dann unbedingt die Reichen sind. Also würden nicht eher die reichen Privilegierten diejenigen sein, die quasi als Symbole oder als, wie sagt man denn, als Maskottchen schon fast losgeschickt werden. Also so wie wenn wir zum Beispiel...
Du meinst, die Reichen sind nicht diejenigen, die Weltraumklos putzen.
Ja, genau. Also es wird doch, also auch wenn wir jetzt zum Beispiel, wenn wir in Geschichten zurückschauen, die Menschen, die immer wieder erwähnt werden, sind ja dieselben. Also das sind zum Beispiel, also bei solchen Entdeckungsfahrten, da wird ja oft Christopher Columbus genannt, da wird oft James Cook genannt. Aber das sind ja nicht diejenigen, die alle Arbeit gemacht haben. Die haben halt diese Expedition angeführt zum Beispiel, aber sie sind nicht diejenigen gewesen, die die Drecksarbeit gemacht haben. Und diese Drecksarbeit muss ja auch im Weltraum erledigt werden. Also ich glaube, so oder so, natürlich wird es da auch wieder, also und das ist nicht gut, dass es diese Unterscheidung gibt sozusagen, aber ich glaube halt, so oder so werden Menschen aus verschiedenen Bereichen mitgeschickt werden und auch aus verschiedenen sozialen Schichten, aus verschiedenen Bildungsschichten.
Ja.
Sehe ich einfach kommen.
Ja, ja.
Weil, und dann stellt sich schon die Frage, wer ist überhaupt bereit dazu?
Ach so, jetzt verstehe ich deinen... Jetzt erschließt sich mir diese lange Argumentation, weshalb du die gemacht hast. Ja, natürlich. Ja, klar. Wer Milliardär ist, wird nicht, wie du so schön gesagt hast, das Weltraumklo putzen. Natürlich.
Richtig. Und dann stellt sich auch die Frage, wenn ich jetzt Milliardär auf der Erde wäre und ja auch trotz schlechteren Lebensbedingungen aufgrund meiner finanziellen Situation eigentlich trotzdem kein schlechtes Leben führe, warum sollte ich mich in diese Unbequemheit hineingeben und in diese Ungewissheit, was im Weltraum passiert? Und ich weiß, vielleicht sterbe ich dann auch einfach im Weltraum und es ist eigentlich ein total ödes Leben. Ich meine, du kannst da nicht eben, es ist jetzt nicht so, als hätte man auf Raumschiffen viel Bewegungsfreiheit. Das spielt ja alles mit rein. Also wer wäre bereit, es überhaupt aufzugeben? Und ich glaube, dadurch könnte das vielleicht eine andere Richtung nehmen.
Ich bin da tatsächlich nicht super informiert, aber um mal vielleicht weg von SpaceX und dem teuren Weltraumtourismus zu denken, Wenn ich mich richtig erinnere, und das muss ich auch auf jeden Fall nochmal nachrecherchieren, das haue ich euch dann in die Shownotes, gibt es ja, glaube ich, auch so eine Art Open-Source-Bewegung, wo sich Leute zusammen, so Crowdfunding-mäßig zusammengeschlossen haben, um eine Rakete in den Weltraum zu schicken. Ich weiß jetzt nicht, wie erfolgreich sie waren. Die hatten auch nochmal eine Ausschreibung, wer sich da als Astronaut, Astronautin irgendwie bereit erklärt, willig ist, das so auf sich zu nehmen und zu probieren. Und das finde ich auch, also ist ja sozusagen mehr so ein von der Masse oder von unten heraus ein anderer Ansatz, als wir kommen jetzt aus einer Firma oder aus einer Regierung und stellen da jetzt was zusammen. Und vielleicht könnte das auch nochmal zusätzlich so ein Nebenmodell sein, wie so eine Reise starten kann. Spannend finde ich aber auch die Frage, also gehen wir davon aus, also egal wie messed up und elitär und weiß ich nicht, diskriminierend jetzt diese Schiffe ausgestattet sind, wir haben dann vielleicht aus verschiedenen Bestrebungen in verschiedene Regierungen oder vielleicht auch ein, weiß ich nicht, Mutterschiff da am Start. Und was bedeutet das dann, ne? Also Kolonialisierung klingt ja jetzt schon ganz viel an. Und erinnern vielleicht auch so ein bisschen an die ganze Star Trek-Welt. Aber wie, also, was würde das mit Heimat machen, wenn wir sagen, okay, wir haben vielleicht drei verschiedene Schiffe, die jetzt im Weltraum sind und da rumfahren und gegebenenfalls auch Planeten kolonialisieren oder testen, wo Überleben für unsere Spezies möglich ist? Also entwickeln die drei sich dann auch unabhängig voneinander? Sind das dann die drei übrig gebliebenen Identitäten, Herkünfte, wie auch immer? Und haben die dann, also haben wir dann auch drei verschiedene Menschheiten, die dann so parallel nebeneinander im Weltraum existieren und, weiß ich nicht, Christopher Columbus Traum leben? Wie seht ihr das?
Als du jetzt gerade so erzählt hast, war direkt mein erster Gedanke, im Prinzip, auf dem Planeten haben wir das ja schon. Also wir haben ja schon Menschen, die aus verschiedenen Gründen flüchten müssen und sich in vollkommen neue Gesellschaften, für sie neue Gesellschaften, begeben und versuchen irgendwie dort Teil zu werden oder vielleicht auch nicht. Also das kann man ja entscheiden, aber das ist ja letztendlich nichts anderes, nur halt aus dem Planeten heraus in das quasi das Weltall. Ja.
Ich sehe da auch eine große Herausforderung in der Zukunft, dass man diese Idee, etwas gehört bestimmten Menschen oder etwas gehört einer bestimmten Nation oder einer bestimmten Gemeinschaft, das aufzubrechen. Und diese Problematik hat man jetzt schon. Also es gibt ja Diskussionen darum, wem gehört der Mond zum Beispiel? Welcher Nation gehört der Mond? Oder auch im Weltraum, das sind ja gewisse Räumlichkeiten einfach gar nicht geklärt. Und das sehe ich einfach als Herausforderung. Und ich bin mir nicht sicher, ob das nicht eigentlich zuerst auf der Erde passieren sollte, bevor man diese Debatte in den Weltraum verlegt.
Ich glaube, das ist ja so ein bisschen das Paradoxe vielleicht da dran. Also gerade wenn wir von so einer Fluchtsituation ausgehen, ja. Also wir haben es geschafft, unseren Planeten zu zerstören. Der hält nicht mehr lange durch, so. Die Umstände werden zu schlimm. Wir müssen jetzt in den Weltraum. Also, wo ist da der Lernprozess? Also, ich stelle mal in Frage, ob das, was du sagst, ne? Also, erstmal alle Angelegenheiten auf der Erde zu klären, bevor man sagt, oh, jetzt können wir mit gutem Gewissen in den Weltraum starten und bauen da eine ganz, ganz neue Gesellschaft auf. Das würde ich so ein bisschen in Frage stellen, ob das wirklich so klappt. Also vielleicht auf der Crew sozusagen von einem Schiff, da muss man mal gucken. Aber also das sind ja sowohl allein geschichtlichen Kolonialismus aufzuarbeiten, bis hin zu Flüchtlingssituationen, die wir jetzt haben, ne? Auch in verschiedenen Generationen. Du hast vorhin ja auch zum Beispiel über deine Großeltern gesprochen. Also das ist ja, also ich meine, es ist jetzt nicht nur, dass zum Beispiel Syrien, wie es jetzt sehr akut bei uns in der Wahrnehmung vielleicht ist, sondern wir haben ja Flüchtlingsherkünfte, Geschichten, wie auch immer, aus ganz vielen verschiedenen Regionen, Bereichen, die alle noch nicht aufgearbeitet sind. Also mit deinem Opa, das kann ich nicht so beurteilen, aber wir haben zum Beispiel auch über Vietnam gesprochen, da sind ja auch viele geflüchtet und kamen auch viele nach Deutschland mit dem Regierungswechsel, in Syrien mit dem Bürgerkrieg und so weiter. Und ja klar, vielleicht werden wir auch irgendwann alle Klimaflüchtlinge, aber haben wir daraus gelernt? Und was müssen wir lernen, damit das funktioniert?
Ich habe dazu zwei Punkte. Der eine Punkt ist, ich finde das Wort Flüchtling erstmal gar nicht gut, weil es die Geflüchteten irgendwie sehr klein macht in der Sprache. Und ich finde, wenn Menschen dazu, also wenn sie das, dass sie es überhaupt machen müssen, ist schon schlimm genug, oder dass sie dazu reingezwungen werden. Ich meine, wir haben die freie Wahl, an einen neuen Ort zu ziehen und sie aber nicht unbedingt. Und sich diesen widrigen Umständen durchzusetzen gegenüber, finde ich, ist eine große Leistung, die auch ein bisschen Respekt fordert. Und ich finde das Wort Flüchtling da sehr unangemessen. Und Punkt 2 ist, bei drei Menschheiten stellt sich ja auch die Frage, inwiefern sich dann drei verschiedene Heimatgefühle daraus bilden. Und geht das überhaupt? Also kann man überhaupt für ein Raumschiff, was ja ein sehr technischer Raum ist, sowas wie Heimat empfinden, was ja auch oft irgendwie so ein bisschen Nostalgie mitbringt und im positiven wie im negativen Sinne Traditionelles und Heimeligkeit und so. Geht das überhaupt? Da gibt es diesen Film High Life von Claire Denis, wo es eben auch, also ein Teil des Films ist, dass ein Mädchen auf einem Raumschiff geboren wurde und der nichts anderes kennt. Es kennt die Erde als Heimat nicht und kennt eigentlich nur dieses Umfeld auf dem Raumschiff. Und wie fühlt sich das überhaupt an? Und ja, keine Ahnung, ich kann es nicht sagen.
Ja, also ihr merkt schon, wir haben viele offene Fragen, die wir jetzt in der Zeit auch nicht beantworten konnten. Genau, also wie seht ihr das denn? Werden wir als Menschheit den Weltraum kolonialisieren? Sollten wir das überhaupt? Verdienen wir es nicht einfach hier auf diesem Planeten vielleicht auch zu enden?
Und auszusterben?
Wer weiß, also das würde uns sehr interessieren. Wie seht ihr Heimat? Wie seht ihr die Zukunft unserer Heimat? Lasst es uns wissen auf Telegram per Text und Sprachnachricht. Wir freuen uns auf jeden Fall von euch zu hören und wünschen euch noch weiterhin einen guten Start ins neue Jahr.